Dann wartest du so 5 Minuten und auf einmal guckst du den Kopf und das Gesicht vom Verstorbenen an und es ist alles nass.
Und hab dann gemerkt, als die Baggerschaufel so zusammenging und eben nicht mehr ganz zusammenging, so hoppla, da habe ich irgendwas erwischt und dann hing da so eine Urne dran.
Tu es nicht, denn es ist natürlich strafbar. Also das fällt ganz klar unter hier unseren Lieblingsparagraphen, Strafgesetzbuch 168.
Um Leben und Tod.
Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen des Todes.
Mit mir Johannes.
Und ich bin Luis.
Wir sind wieder da, Freunde. Wir haben keine Durststrecke geliefert nach der letzten Folge, so wie es ja den Monat davor war.
Es geht stringent weiter. 14-tägig, wir bleiben dabei.
Wir versuchen es.
Ja. Viele von euch haben mir geschrieben, macht uns gar nichts aus. Also lieber 14-tägig als gar nicht.
Ja, ist gut.
Ja.
Das stimmt.
Mehr schaffen wir gerade auch
lieber
nicht, muss ich sagen.
Lieber ein bisschen was als gar nicht. Das ist auf jeden Fall die richtige Antwort.
Ja, ja, weil es läuft gerade unfassbar viel nebenher.
Ja.
Neben unserem Daily-Bestattungsbusiness, muss man sagen.
Mhm.
Du bist jetzt bald auch auf Buchtour. Das Buch ist jetzt raus, ne?
Ja, ja, genau.
Wir machen mal ein bisschen Werbung an der
Stelle. Ist jetzt schon eine Weile raus, Bestatters Diary. Und das hat mich auch, wie gesagt, sehr gefreut. Hatten wir in der letzten Folge auch schon angerissen, weil so viele von euch das Buch ja auch schon haben und mir dann auch geschrieben haben als super Feedback. Und das hat mich dann natürlich sehr, sehr, sehr gefreut, einfach weil es nochmal ein sehr tiefer Einblick ist. Auch ein sehr persönlicher Einblick, habe ich so auch noch nie gemacht tatsächlich. Und ja, also sehr, sehr, sehr cool. Und ich gehe ja, wie gesagt, auch auf Buchtour und ja, bin da in der nächsten Zeit, also den Sommer über, ab und zu noch deutschlandweit unterwegs. Und schaut auf jeden Fall mal, falls euch das interessiert, auf mein Instagram, luis.bauer. Da seht ihr in meiner Profilbeschreibung den Link mit den ganzen Terminen und vielleicht sehen wir uns ja. Genau, aber in dem Sinne ist schon sehr viel los, auch neben der normalen Arbeit, Buchtour und Buch und der ganze Release und so. Das hat schon alles sehr viel Zeit gefressen, aber ja, macht ja auch alles Spaß. Wenn es draußen nicht so warm wäre, hey, das gibt's gar nicht.
Es ist irre, oder? Ja. Also jetzt gerade, wir sitzen hier im Studio bei uns, geht so, würde ich sagen. Die Tage hat es ein bisschen abgekühlt, aber wenn ich auf nächste Woche gucke, also wenn die Folge jetzt raus ist, wenn ihr das hört, werdet ihr wahrscheinlich wieder schwitzen, so wie wir auch. Ich weiß nicht, macht dir das was aus oder wie ist es bei dir?
Hitze?
Jo.
Ja, ich glaube, ich bin da schon empfindlicher als der durchschnittliche Mensch. Also das würde ich auf jeden Fall mal sagen. Also ich glaube, mir macht es auf jeden Fall mehr aus als dir.
Mir ist tatsächlich
immer alles egal.
Mir ist immer alles egal oder mir ist viel egal irgendwie. Und ich mag es lieber im Sommer, knalle heiß. Auch wir machen ja gerade so unseren Garten da, so irgendwie in der Hitze zu arbeiten und zu schwitzen. Das mag ich allemal lieber als zu frieren, muss ich sagen. Ich meine, ist natürlich jetzt ein krasser Vergleich, aber ich habe da eigentlich kein Thema damit. Und ja, nachts ist es natürlich schon heftig. Also man schläft nicht so gut.
Ja. Aber also deswegen habe ich ja vor einiger Zeit die Entscheidung getroffen, habe mir eine Klimaanlage installieren lassen.
Ja,
also
stimmt.
Also so eine richtige. Und es war mit Abstand eine der besten und sinnvollsten Investitionen meiner gesamten Lebenszeit. Ja, wirklich, wirklich.
Luis und seine Klimaanlage.
Vielleicht steigere ich mich da selber auch nochmal mehr rein und vielleicht zelebriere ich das dann auch manchmal quasi so nach dem Motto, dass ich ja überhaupt nicht schlafen kann oder so.
Ja.
Aber es ist wirklich so. Und das ist für mich, ist es dann hochdramatisch, weil mir Schlaf sehr heilig ist tatsächlich.
Ja.
Und ich will einfach gut schlafen und es gibt für mich nichts Schlimmeres, wirklich, gibt wenige Dinge, die mich im Alltag jetzt so nerven, wie wenn man abends im Bett liegt und aus welchen Gründen auch immer nicht einschlafen kann.
Das ist nervig.
Ich hasse das, wirklich.
Ja.
Ich hasse das so sehr, dass ich mir halt diese Klimaanlage, so eine richtige, installiert habe. Also oder nicht selber, sondern ich habe mir halt jemanden geholt, der es gemacht hat. Und ich frage mich immer wieder, wieso du es nicht machst.
Jedes Jahr denke ich mir so, naja, den Sommer, den überstehen wir schon noch. Und dann, wenn er aber so an den Höhepunkt kommt, wie jetzt gerade eben, dann denke ich mir so, ach, hätte ich doch mal den Klimafritzen anrufen sollen. Also vielleicht werde ich das tun, unseren lieben Vasili, ne? Den rufe ich dann mal an und sage, hey, komm mal vorbei.
Grüße.
Komm mal raus aus unserer Kühlung bei Burger und ja, komm privat hier vorbei. Da müssen wir mal gucken. Aber mich würde es interessieren, ihr lieben Leute, wie geht ihr mit der Hitze um? Was macht ihr dagegen? Kommt ihr damit zurecht oder macht ihr da was? Also im Sinne von, es gibt ja dann auch welche hier, so mein Vater zum Beispiel, der schläft dann im Keller. Hat er sich wirklich so wie so ein Schlaf, so ein Matratzenlager eingerichtet.
Verstehe ich aber.
Schon?
Als ich keine Klimaanlage hatte, habe ich auch im Keller geschlafen.
Echt?
Ja,
okay.
Ja. Auf die kalten Fliesen.
Oh. Ja.
Also ja, gab Schöneres auf jeden Fall, als im Keller zu schlafen. Aber alles für die kalte Temperatur, es war so angenehm immer.
Okay.
Aber ja.
Aber schreibt uns gerne in die Kommentare, würde uns interessieren. Ihr seid wirklich sehr fleißig dabei, uns zu schreiben, uns Fragen zu stellen. Und es kommen auch wieder Q&A-Folgen, die mag ich eigentlich auch sehr.
Ja, das ist ja heute eine Q&A-Folge.
Ja, genau. Ja. Aber es kommen weitere. Ich wollte damit sagen, ja, wir hören nicht auf mit Q&A. Ja. Es hat einer auch gesagt so, hey, hört ihr jetzt auf mit diesem Alphabet des Todes, weil irgendwie eine andere Folge kam, die keinen Buchstaben hatte. Aber ihr könnt euch entspannen. Nein, nein, wir gehen da durch. Knallhart, eisern bis Z bis werden Z. wir durchgehen.
Was machen wir bei X? Ich glaube, ich letztes Mal irgendwann schon gefragt. Ja. Telefon.
Xaver ist gestorben. Ich weiß es noch nicht.
Xaver ist krass.
Aber weißt du, was ich mich auch gefragt habe? Vielleicht kannst du das uns erzählen oder beurteilen.
Ja.
Bei so einer krassen Hitze, wir hatten ja bis zu, ich glaube, 38 Grad bei uns hier in Fürth. Merkt man das dann im Umgang mit den Verstorbenen oder auch so bei Haus- und Heimabholungen? Also jetzt nicht
aber
unbedingt.
Sowas von.
Ja?
Ja, natürlich.
Okay.
Das weißt du doch sicher auch noch aus deiner Zeit, wo du das auch noch gemacht hast. Also wir fahren ja mit dem Strich 8, also mit dem Oldtimer auf die Abholungen. Und das ist wirklich, das ist eine Sauna im Prinzip. Also der ist halt natürlich schwarz quasi lackiert und die Sitze sind auch so richtig Ledersitze, so eine Sitzbank, auch schwarz natürlich. Und wenn du dich da reinsetzt, du schwitzt dir so einen ab. Also es ist wirklich heftig. Du kannst eigentlich das komplette Outfit nach einer Abholung in diesem Auto, musst du eigentlich wegtun.
Boah.
Also bei mir.
Das Auto ist ja noch schwarz.
Ja, habe ich ja gesagt.
Das ist super, ja. Wobei ich muss sagen, die Frage war nicht so gemeint.
Nee,
ich habe gemeint.
Merkt man das bei Abholungen, dachte ich. Ja, mir ist sehr warm.
Nein, nein, ob man das am Verstorbenen merkt. Also je wärmer es ist, desto schneller setzt ja die Verwesung ein. So war es jetzt gemeint. Merkt man das am Zustand der verstorbenen Person, dass man sagt, oh, das war jetzt aber, sag ich mal, höchste Zeit, den schon abzuholen?
Ja, jein. Also doch, wir schauen dann schon drauf, dass gerade wenn auch jemand zu Hause oder im Heim verstorben ist, dass man dann schon auch darauf achtet, dass man relativ zügig kommt.
Schon, ne?
Na? Also über Nacht ist das schon sehr schwierig, dann den Verstorbenen zu Hause zu behalten. Und dann gibt es schon Situationen, wo man dann nach Hause kommt oder in irgendwie so eine Dachgeschosswohnung. Eigentlich der Verstorbene ist erst in der Früh gestorben, aber du kommst dann irgendwie um 15, 16 Uhr und da drin steht die Luft und das riechst du dann.
Es riecht schon, ne?
Genau, so ein bisschen. Das kann man sogar schon riechen und merkst schon, ah, okay, vielleicht sogar schon leichter Bläber auch beim Verstorbenen.
Ja.
Schon spannend, wie schnell das dann geht, aber gut, macht auch irgendwie Sinn, ne?
Also ist logisch, Hitze. Ist ja ganz natürlich so gesehen.
Ja,
ne?
Genau. Also, ja.
Mhm.
Und
es gibt ja so portable Kühlplatten. Kennst du die? Es gibt so einen Bestattungsbedarfhersteller und der bietet halt so Kühlräume etc. an. Und tatsächlich so Kühlplatten, da kannst du dann für eine Hausaufbahnung zum Beispiel, wenn du die Person jetzt nicht einbalsamieren kannst oder willst, kannst du den auf diese Kühlplatten legen, meinetwegen. Also auf die Matratze im Bett, ne? Und dann kommt der Verstorbene da drauf und das Aggregat steht dann irgendwie so nebenan und die werden scheinbar sehr, sehr kalt oder kühl. Mhm. Und diese Kälte überträgt sich auf die verstorbene Person und das scheint zu funktionieren. Also ich rede nur so in der Theorie, weil wir haben uns die damals nicht gekauft.
Ja.
Die waren auch, kostet viel Geld, war mir zu teuer, um ehrlich zu sein.
Kühlplatte, ja. Ich weiß nicht irgendwie.
Aber
ich denke mir doch, ja.
Da kommst du so.
Das ist halt ein ganz anderer Ansatz.
So, ding dong, ja, guten Tag, wir haben hier die Kühlplatten für den Vater, die wir vorbeibringen sollen, weiß nicht.
Ja, ich glaube, da ist es sogar einfacher, einfach einzubalsamieren irgendwie, ne?
Ja, denke ich auch.
Ja, und dann muss ja das, ja, okay, ist, aber ja, also habe ich auch schon mal gehört. Aber was man tatsächlich auch merkt, gerade im Sommer ist das ganz heftig, dass du dann den Verstorbenen irgendwie, keine Ahnung, in den Abschiedsraum schiebst, weil das ist ein Abschied, ja? Und dann wartest du so 5 Minuten und auf einmal guckst du den Kopf und das Gesicht vom Verstorbenen an und das ist alles nass und so verschwitzt und dann laufen da auch so die Tropfen runter, wie wenn man, keine Ahnung, halt gerade voll am Schwitzen ist und am Anfang, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gesagt so, hä, was ist denn jetzt los?
Ja, wirklich?
Also, ja,
aber es ist ja ganz logisch.
Es ist ganz logisch, genau.
Das ist wie wenn du eine Flasche Milch aus dem Kühlschrank holst jetzt im Sommer und stellst sie für 10 Minuten in die Küche.
Genau.
Dann hast du den gleichen Effekt.
Es ist das Kondenswasser.
Genau.
Ja, natürlich.
Aber das muss man beachten. Hast du recht. Hast du
genau,
recht.
Du musst dann nochmal wieder in den Abschied gehen und das abtrocknen. Weil es ist wirklich heftig.
Ja.
Also ich habe es dann in der nächsten Sekunde auch gecheckt. Aber irgendwie, ich hatte das nicht auf dem Radar das erste Mal im ersten heißen Sommer, wo ich da mit dabei war. Und dann schiebst du den raus und auf einmal sieht es aus, als würde die Person noch schwitzen. Ich denke mir so, hä, was ist denn jetzt los?
Ja, immer, das wäre der Titel hier für die Folge, ne? Wenn Tote schwitzen. Nee, aber es ist eine Q&A-Folge. Aber ihr müsst bedenken, welche Details wir beachten müssen in der Arbeit. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Wenn jetzt eine Familie sagt, ja, wir möchten gern morgen um 11 Uhr bei euch vorbeikommen, um in der Abschiedslounge nochmal Abschied vom Vater zu nehmen, dann werden wir diesen Abschied, sage ich mal, schon um 9 Uhr entsprechend vorbereiten, dass die verstorbene Person halt die Möglichkeit hat, oder nee, ist falsch formuliert, dass wir die Möglichkeit haben, dann, sag ich mal, nach einer Stunde nochmal übers Gesicht zu tupfen und dieses Kondenswasser zu entfernen. Es ist ja kein Schweiß, aber es sieht halt ja so aus. Aber stell dir mal vor, man würde das so hier kurz vor knapp machen, um 10:30, 11:15 schiebst du den in den Abschied rein bei uns, dann kommt auch die Familie ein bisschen früher und plötzlich entstehen so diese Schweißperlen während der Abschiednahme.
Das, ja, das haben die Leute vielleicht nicht so auf dem Schirm halt auch, ne?
Ja, das fände ich aber krass.
Ja, ja.
Weil die könnten sich das nicht erklären. Glaube ich.
Oder ja, vielleicht schon. Na gut, nee. Ja, man hat ja, wir schieben ja den Körper aus der Kühlung raus.
Da ist das, und das wissen, das sind die ja nicht dabei. Ne?
Ja.
Ja. Also das ist schon, ja, ja, also in Anführungszeichen auch Tote schwitzen, ne? Natürlich nicht wirklich.
Ja, naja, es geht, glaube ich, jetzt langsam mal zu den Fragen, oder?
Nein, noch nicht. Es geht, wir ziehen das knallhart durch. Es geht in jeder Folge um euch. Wir nehmen euch mit rein in unserem Podcast. Und wir melden euch zu Wort, weil ihr schreibt uns immer recht fleißig.
Aber das ist doch der Sinn von der
Q&A-Folge. Das mögen wir sehr. Nee, Q&A, das sind ja die Fragen und wir geben die Antworten. Aber so. Es gibt auch viele Kommentare, wo uns Leute einfach schreiben.
Nur den Kommentar, okay.
Natürlich, natürlich, ja. Also, ich fange mal an. Und zwar, die Schattenfüchsin schreibt uns: Wieder mal eine coole Folge. Ich liebe euren Podcast. Endlich werden meine Fragen geklärt. Eine Sache würde mich allerdings noch interessieren. Wie lange können Verstorbene bluten, beziehungsweise könnte man bei der Versorgung die Person so verletzen, dass sie blutet? Es also ist ja schon eine Frage mit dabei, ne?
Ja. Okay,
wir mischen das einfach.
Bevor wir mit der Folge loslegen, legen wir mit der Folge los.
Genau.
Los geht's.
Ihr seht, die Hitze macht auch mit uns was. Aber ja, egal, ich fand es auf jeden Fall cool, was Schattenfüchsin geschrieben hat.
Ja, ist eine spannende Frage.
Ja, vielleicht, die spiele ich mal dir zu, weil du bist inzwischen ja wesentlich mehr in der Technik drin.
Ja. Also erstmal natürlich vielen Dank für dieses nette Feedback. Das freut mich. Da sieht man dann immer, dass ja auch wirklich halt Leute hinterstecken, die den Podcast dann auch hören. Man sieht immer so die Zahlen, klar. Aber es seid ja wirklich ihr. Wisst ihr, was ich meine? Und das, ich finde, durch die Kommentare wird das immer so ein bisschen realistischer für mich. Freue ich mich immer drüber. Und also das Herz schlägt ja nicht mehr beim Verstorbenen, ne? Das bedeutet, dass dieses klassische Bluten, wie wenn ihr euch jetzt vielleicht aus Versehen in den Finger schneidet, das kann da auf jeden Fall nicht möglich sein. Ich hatte aber auch schon Situationen bei einer Einbalsamierung, wenn man den kleinen Schnitt am Hals setzt, eben fürs Freipräparieren, dass auf einmal der komplette Schnitt mit richtig viel Blut verläuft. Und das ist A, super anstrengend dann zum Freipräparieren, weil du siehst nichts mehr. Und B, widerspricht sich das ein bisschen mit dem, was ich gerade gesagt habe, aber Verstorbene können schon irgendwie bluten. Und zwar in dem Moment, wo du ein Gefäß eben erwischst, egal ob jetzt mit dem Skalpell oder wie auch immer, wo noch Blut drin ist quasi, wie ein Reservoir. Und dann läuft es halt quasi raus. Ne? So kann man sich mit das vorstellen.
Und noch ein gewisser Restdruck vorhanden ist, sage ich mal. Ne? Durch was auch immer, sage ich mal, durch Lagerung, durch Gewicht oder durch eine gewisse Muskelanspannung, ja.
Ja.
Da kann noch ein kleiner Druck da sein und es läuft eine Zeit lang. Aber im Sinne von, ich kann mir vorstellen, dass die Frage auch so gemeint war, dass, wie man es aus den Filmen kennt, ne, dass dann so richtig Blut auch rausspritzt.
Nee.
Das gibt's nicht. Was ich mal erlebt habe, ich weiß nicht, ob du das auch schon hattest, bei einer Einbalsamierung habe ich die Arterie eröffnet, um den Tubus einzuführen. Und das Blut, das war auch im Sommer, das hat so richtig gegast und gebrodelt.
Ja, ja. Ja.
Also wie als ob das kochen würde.
Ja,
also das war strange für mich. Hatte ich so dann noch nicht damals.
Ja, so Knistergas, ne?
Ja, genau. Ja.
Boah, also aber das war dann da müsste doch dann auch ein bisschen grundsätzlich was mit dem Zustand von der Person schon.
Da war Verwesung schon mit dem Spiel.
Ja, genau.
Ja, das kenne ich.
Das ist
ja
so
klar.
Ein Klassiker. Ja, und das ist auch heftig, weil die Gase, die blähen dann auch richtig die Jugularvene auf.
Genau.
Kennst du das?
Ja,
wenn
ja.
Du
richtig.
Quasi deinen Schnitt.
Du siehst es ja vorher.
Und das
schon.
Ist eigentlich ein Luftballon, der da auf dich wartet.
Und du weißt schon, bevor du reinschneidest, was dich erwartet.
Ja, ja, genau. Und das kann schon manchmal so sein, dass dann da nochmal irgendwie was rausläuft. Aber dieses Bluten, also wenn du jetzt wirklich einen kleinen Schnitt, sagen wir mal, oberflächig in den Arm machst, jetzt nicht zu tief, dass du irgendwie ein Gefäß erwischt, dann passiert da nichts.
Da tut sich gar nichts.
Oder auch wenn du was vernähst, ja, die Stiche, da kommt kein Blut. Wenn du einfach nur durch reines Gewebe irgendwie stichst und kein Gefäß erwischst, dann passiert da nichts.
Ja, also wenn man jetzt so einen Minischnitt, wie du gerade gesagt hast, setzen würde, dann würde die Haut so auseinanderklaffen und man würde auch relativ gleich das Fettgewebe sehen, das Subkutane. Also und dann da blutet erstmal nichts. Also Schattenfüchsin, ich glaube, wir konnten deine Frage gut beantworten.
Ja.
Und Kollege Luis kommt zur nächsten Frage.
Aber sowas von. Und diesen Namen werde ich definitiv nicht vorlesen. Denn er ist sehr kompliziert. Er ist bestimmt irgendwie generiert. G95FV77FR5ZY. Okay, und so weiter.
Das war sein Passwort wahrscheinlich aus Versehen.
Genau, genau. Kennst du das, wenn du so von Apple oder von deinem Handy oder von Google ein eigenes
sicheres Passwort vorgeschlagen?
Ich mache das nie.
Ich mache das immer.
Echt?
Ja, mache ich jetzt inzwischen immer.
Was?
Doch, weil ich weiß nicht, wie ihr das macht oder wie du das machst, aber es ist ja immer so, wenn du irgendwo nach einem Username neu und einem Passwort gefragt wirst, ich bin da immer so überfordert, ich mache dann immer irgendwie den gleichen dummen Namen, wo mein Vor- und Nachname und Geburtsdatum drinsteckt, juhu, und Passwort soll man nicht machen, aber es ist dann immer so das Gleiche, weil, und da bin ich jetzt von weggekommen, weil ich habe das dann alles so in dem Wallet oder in der Passwort, in dem Safe von meinem iPhone.
Aber bist dann auch da voll von abhängig, weil du das
kann sich ja kein Mensch merken. Ich weiß, ja. Aber das funktioniert gut.
Ja, okay, aber du musst, wenn man so stringent durchzieht.
Kennst du die Geschichte? Ja, egal, ich erzähle sie euch. Ich habe mir mal so eine App gekauft, wo man seine Passwörter professionell sichern kann. Die hat irgendwie auch, keine Ahnung, so hier irgendwie 10 Euro gekostet. Und dann habe ich da schön alles eingepflegt und immer reingespeichert und man hatte ein Masterpasswort für diese App benötigt.
Und das hast du vergessen.
Da habe ich mir super was ausgedacht. So, und dann habe ich es mal gebraucht. Masterpasswort vergessen. Irre. Und fragt mich nicht, aber, und ich bin jetzt hier auch irgendwie nicht technisch dumm oder so, ich habe es nicht geschafft, da wieder reinzukommen.
Krass.
Ja, habe ich Abo gekündigt und App gelöscht.
Boah, das ist natürlich heftig. Ach du meine Güte. Ja. Okay, aber wir kommen zurück zur Frage vom Passwort-User. Hallo Luis und Johannes, ihr habt in der Podcast-Folge über die Exhumierung einer Urne gesprochen. Mich würde interessieren, was da in Abhängigkeit der Zeit und des Materials der Urne noch übrig bleibt und was am Ende umgebettet wird. Wenn die Urne zum Beispiel bereits sehr zersetzt ist, wird sie dann noch in ein spezielles Behältnis gegeben, bevor sie an anderer Stelle bestattet wird? Habe bis jetzt jede Folge angehört. Macht weiter so. Super. Vielen Dank erstmal. Und ich weiß es nicht.
Also ich kann ein bisschen was zu sagen, weil das betrifft ja eigentlich eher so die alten Urnen, also von früher. Inzwischen müsst ihr wissen, sind die allermeisten Urnen aus biologisch vergänglichem Material, also Zellstoff oder Holzstoffe etc. und sind extra so gebaut oder beschaffen, dass sie sich halt sehr, sehr schnell auflösen. Es gibt ja immer mehr so Naturbestattungen wie Friedwald, Baumbestattung und sonst was. Oder auch Seebestattung, das ist ja auch so eine Granulatsurne, die sich relativ schnell zersetzt. Und genauso ist es im Erdreich auch. Ist ja auch Wasser mit dabei, wenn es dann regnet und Mikroorganismen in der Erde selber. Das heißt, da ist dann relativ schnell nicht mehr viel von übrig. Aber es gibt eben auch die Urnen von früher in diesen Gräbern.
Ja.
Und wie ihr wisst oder auch nicht wisst, wir haben ja viele Jahre lang 3-4 Friedhöfe bewirtschaftet mit unserem Friedhofsbagger. War auch eine spannende, coole Zeit, muss ich sagen. Und also ich hatte das oft, dass ich einen Erdgrab mit dem Bagger ausgehoben habe und habe dann gemerkt, als die Baggerschaufel so zusammenging und eben nicht mehr ganz zusammenging, so hoppla, da habe ich irgendwas erwischt und dann hing da so eine Urne dran.
Ja.
Ja, das waren dann so Messing- oder Blechurnen.
Genau,
ne? Da, Stahlblech oder halt. Ja, aus Metall.
Sieht man manchmal auch noch rumstehen, wenn die dann wieder rausgeholt werden. In der Kühlung zum Beispiel von einem Friedhof hier bei uns
Genau. Siehst du immer,
da steht diese eine Urne und die, also da tut sich ja nichts, ne?
Genau, richtig, ja. Und teilweise, ich kann jetzt aber eine Jahreszahl auch nicht genau nennen, meinetwegen, wenn die 30, 40, 50 Jahre da schon drin waren, dann war das natürlich auch schon korrodiertes Material und so ein bisschen, sag ich mal, zerfressen, zersetzt.
Ja.
Ja, aber dass da so eine Metallurne komplett weggegangen wäre, also das gab's nicht, ne? Und es kommt jetzt drauf an, also bei uns auf den Friedhöfen ist die Regel so, was beim Grabaushub mit rausgenommen wird, also sei es jetzt so eine Urne oder Sarggriffe oder Holzteile, auch Knochen, das kommt danach immer wieder mit rein. Also so eine Urne würde dann wieder mit beigesetzt werden.
Ja.
Ja. Anders ist es natürlich, wenn jetzt eine Familie sagt, nee, wir ziehen jetzt hier weg aus Fürth, hier in Norden oder was, kaufen da oder haben da schon ein Grab und wollen da so eine, man nennt das glaube ich Familienzusammenführung, also diese Urne mitnehmen und nach der Ruhezeit, nach der abgelaufenen exhumieren, dann ist es oft so, dass eine neue Urne ausgesucht wird.
Ja, ja. Aber gut, wenn die weg sind, dann sind sie weg, ne?
Sind sie weg,
dann
ja.
Dann brauchst du dann nichts mehr
aufsuchen. Erde zu Erde, Asche zu Asche.
Sozusagen.
Ne? Also so ist das, ne? Okay, wir gehen jetzt weiter. Sophie schreibt, ich liebe den Podcast, ich habe auch Selbstmordgedanken. Sie hat das mit SM abgekürzt. Ich habe auch Selbstmordgedanken und so täglich kann ich mich leider niemandem zuwenden wegen meinen Eltern. Die wollen nicht, dass ich in Therapie gehe und mache auch SV, schreibt sie da. Weiß nicht, was ihr meint.
Ich glaube Suizidversuch.
Ah, danke, okay. Mache auch Suizidversuch und sie meinten noch einmal, ich muss in eine Psychiatrie. Also ja, ich komme gerade nicht mehr klar und so. weinende Smileys, Herz.
Puh.
Ja, jetzt sind wir hier von einer lustigen Stimmung sehr deep eingetaucht, würde ich sagen. Ich habe das aber bewusst jetzt in der Vorbereitung mit reingenommen.
Ja, super wichtig halt einfach.
Ne? Weil uns da etliche geschrieben hatten, das war, ich glaube, bei der Folge Begleiteter Suizid.
Ja. Ja.
Da hatten etliche geschrieben und wir haben dann teilweise auch geantwortet, Side-Info hier, wir können tatsächlich nicht alle Kommentare beantworten.
Ja, logisch, ja.
Aber mal ganz vorneweg. Leute, wenn es euch schlecht geht und wenn ihr solche Gedanken habt, sucht euch irgendjemand, mit dem ihr reden könnt, quatschen könnt, der sich da Zeit für euch nimmt. Und wenn ihr da niemanden habt, dann googelt einfach psychische Hilfe bezüglich Suizidgedanken. Da gibt's, haben wir auch schon oft gesagt, diese 0800-Nummer.
Aber ich glaube gerade, also das sagt sich ja immer so leicht.
Aber ich weiß schon.
Gerade das ist für die Leute halt so dieses unfassbar Schwierige. Also kann ich mir auch vorstellen, halt jetzt für die Sophie zum Beispiel halt, ne? Diese Hürde zu überwinden, das dann zu machen, aber das, glaubt mir, das kann so viel bringen, wenn man sich irgendwie schafft zu überwinden, mit welchen Mitteln auch immer, dass man sich dann irgendwie noch jemand anders quasi ins Boot holt, der einen da so vielleicht ein bisschen an die Hand nimmt.
Ja.
Auch wenn es jetzt vielleicht nicht die Eltern sind bei der Sophie, wenn ich jetzt das so rauslese, dass es ja vielleicht nicht so, ja, nicht so einstimmig ist bei denen da irgendwie zu Hause, wenn die da ja das nicht wollen oder irgendwie dagegen sprechen. Wenn man sich da trotzdem irgendjemand Externes noch reinholt, dann ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, vielleicht irgendwie damit umzugehen. Aber ist natürlich alles hier sehr leicht gesagt, ne?
Das stimmt, ja. Und wir kennen viele von euch da draußen ja auch nicht. Wir freuen uns zwar über viele Kommentare, über alle eigentlich und auch über traurige Kommentare und versuchen darauf einzugehen, aber wir kennen euch nicht persönlich und da ist natürlich schwer zu beurteilen oder wirklich einen fundierten Rat zu geben. Das wollen und können wir auch gar nicht tun, aber mir fällt jetzt noch eine Sache dazu ein. Da hatte ich mich jetzt letztens in der Firma mit etlichen drüber unterhalten und auch im privaten Umkreis. Da ging es darum, manchmal ist man ja so gepolt, dass man den Fokus aufs Negative gerichtet hat. Ja? Also zum Beispiel jetzt hier irgendwie in der Firma bei den Kollegen oder Mitarbeiter oder sonst was, wo man sagt so, oder wo die Kollegen sagen, schau mal, der macht ja hier dieses und jenes immer falsch und das ist super nervig und alle sind schon genervt.
Ja.
Ach so, ja. Oh, genau, und ich habe mich da so ein bisschen reingedacht und habe mir gedacht, es ist doch bei den allermeisten Menschen so, dass man sagt, hey, der oder die ist echt in Ordnung irgendwie. Ist wie in einer Beziehung, ja. Da hast du ja auch ab einer gewissen Frist, wo du zusammen bist, hast du ja auch Punkte, wo du sagst, das ist so eine Macke oder da ist man nicht happy irgendwie.
Ja.
Und wenn man das mal so in Zahlen überträgt, ist natürlich jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und abstrakt, aber dann spreche ich mal so von 70-30. Also so in der Beziehung oder in der Arbeit oder so, du hast 70% ist gut und 30% ist halt nicht so gut.
Ja.
Ja. Und ich glaube, es kommt auf den Fokus an. Und ich weiß nicht, Sophie, vielleicht kann ich das so ein bisschen weitergeben. Das ist natürlich auch sehr schwer, ne? Aber einfach zu sagen, okay, es mag im Leben sehr viel Scheiße sein, wahrscheinlich viel mehr als 30 bei dir, das ist klar, sonst hättest du solche Gedanken nicht. Lass es 70-30 sein, also 70 Scheiße, 30 gut oder 20 gut, aber irgendwie so der Satz oder die Aussage von mir, versuch trotzdem irgendwie auf die 20 zu schauen, also auf die 20 Guten zu schauen, ja, so rum, ne? Also, dass
30,
man
30 Guten.
Oder 30
ja,
Guten,
ja wurscht,
je nachdem, aber dass man sagt, ja, es ist viel Scheiße und ich versink hier gerade. Aber eine Sache gibt's noch und dass man da seinen Fokus drauf richtet. Vielleicht kann das helfen, dass man aus einer Abwärtsspirale eine Aufwärtsspirale oder zumindest auch mal einen Stillstand generiert. Also, weißt du, wie ich meine?
Ja, natürlich. Also,
und natürlich alles hier leichter gesagt als getan. Das ist schon auch so, ne?
Trotzdem, Sophie, dir natürlich weiterhin alles Gute und wir wünschen dir, dass du da irgendwie, so schwer es ist, irgendwie einen Umgang erlernen oder finden kannst irgendwie mit deiner Situation.
Ja, halte durch.
Ja, so, wir gehen weiter mit den nächsten Kommentaren, mit den nächsten Fragen, weil ihr seid wirklich fleißig dabei, liebe Leute. Bleibt da gerne so fleißig, wie ihr das gerade seid, kommentiert weiter und schickt gerne den Podcast auch Leuten, die das vielleicht auch interessieren könnte, die vielleicht auch noch eine Frage haben, die dann kommentieren können und dann kommen solche tollen, spannenden Q&A-Folgen weiterhin zustande. Und die liebe Bianca, die ist schon als nächstes dran. Die schreibt nämlich, hey, ich höre euren Podcast auch gerade während eines Gewitters. Sehr spannend. Hey, diejenigen, die aktiv sind, die wissen auf jeden Fall, warum dieser Kommentar mit aufgenommen wurde in diese Folge. Dabei kam mir die Frage auf, ob man auf einem Schiff auch vor einem Blitz sicher ist. Was meint ihr? Liebe Grüße, Bianca. Ja, cool. Also wir hatten letztens mal eine Folge über Gewitter gemacht.
Genau,
ja.
Für die, die es nicht wissen, ne?
Genau.
Ja, und das war ein Kommentar logischerweise unter der Blitzfolge. Blitztod, ne? B, es war das Alphabet des Todes, B.
Boah, ich sehe gerade, wann die kommentiert hat, vor 2 Monaten.
Ja.
Ist das schon so lange her?
Ja, ich sage, wir haben ja lange nicht geliefert, aber wie ihr merkt, wir sind wieder am Start.
Ja, und ja, also auf Schiffen ist man definitiv auch weitgehend sicher, wenn man sich jetzt mal irgendwie, also gibt ja viele Schiffe, aber wenn man jetzt mal ein sehr großes Schiff
nimmt, nehmen wir mal AIDA.
Genau, Kreuzfahrtschiff irgendwie, klar, dann solltest du jetzt vielleicht auch nicht beim heftigen Gewitter oben auf Deck 18 oben chillen, irgendwie auf dem Sonnendeck oder so, ne? Aber das Schiff an sich, das ist schon auch irgendwie ähnlich wie dieser faradaischer Käfig oder wie der heißt, habe ich das
richtig, richtig ausgesprochen? Ja, genau.
Genau. Mhm. Weil der Strom eben über die metallische Außenhülle eigentlich in den meisten Fällen direkt ins Wasser abfließen kann, sodass man innen sicher ist. Betonung hier natürlich auf innen. Also wie gesagt, wenn du jetzt auf...
Man muss innen sein, ja.
Ja, genau.
Also ich habe da auch wirklich nochmal recherchiert. Das heißt, wenn du... Nicht, dass ihr jetzt sagt, so, ja, die haben im Podcast gesagt, also auf dem Kreuzfahrtschiff, da sind wir sicher.
Keine Empfehlung. Jeder ist hier haftend für sich selbst.
Und ihr kommt hier mit verkohlten Fußsohlen zurück. Ne? Nee, das wollen wir nicht. Aber wenn du auf Deck stehst, wie du schon gesagt hast, und der Blitz würde in dich einschlagen, was sehr unwahrscheinlich ist, weil es gibt ja immer höhere Masten und metallene Gegenstände.
Das stimmt auf dem Schiff gerade.
Genau. Aber dann hättest du genau das Problem, was wir vor etlichen Wochen in unserer Folge mit dem Buchstaben B beschrieben hatten. Ne?
Ja.
Hört es euch gerne nochmal an, ist eine spannende Folge geworden.
Was ist der nächste Buchstabe eigentlich, weißt du das?
Ja.
Ich weiß es nicht auswendig. Ist es schon?
Es ist D.
Es ist D.
Ja, wir hatten ja die letzte Folge vor 2 Wochen mit dem Cessna-Absturz.
Ja.
Das war C.
Ach so, ja.
Genau, ja. Und es kommt D.
D.
Ja.
Weißt du schon, was das wird?
Ich verrate es noch nicht.
Wie so ein Adventskalender. Welches Türchen wird es heute werden?
Türchen des Todes.
Wie viel Buchstaben hat das Alphabet?
Ist eine Idee so für ein Merchandise.
Sind es 24?
Bitte?
Wie viele Buchstaben hat das Alphabet?
Boah, jetzt fragt er mich solche Sachen. Jetzt muss ich mir so die Blöße geben.
F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 26. Mist. Hätte fast mit 24. Dezember gepasst, dann hätten wir das nochmal irgendwie. Nein. Gut. Aber wir müssen trotzdem nochmal eine Schiffskategorie kleiner schauen oder beziehungsweise 2 Kategorien. Denn auf dem Segelboot ist es natürlich was anderes. Also wenn du jetzt irgendwie mitten auf dem Meer bist, auf dem Segler und dann kommt das Gewitter daher, ist es deutlich gefährlicher. Klar, du hast trotzdem den Mast als höchsten Einschlagpunkt, aber ja, es ist halt trotzdem irgendwie... Eine Nussschale dann eher vielleicht noch.
Ihr kennt doch diese Videos, oder? Hast du schon mal gesehen, so am Hafen irgendwie, der Blitz fährt dann immer in diesen Mast von so einem Segelboot rein.
Ah ja, doch, natürlich.
Und der fackelt dann aber auch so, der splittert, also da ist ja eine Wahnsinnsenergie, das hat man ja auch in der Folge, ne?
Ja.
Und, aber moderne Segelboote, die haben tatsächlich auch so einen Blitzschutz, also wie so einen Blitzableiter. An diesem Masten dann unten geführt mit so einer Metallplatte und die wird dann wieder abgeleitet ins Wasser dann rein.
Die haben eine Firewall installiert, dass die mit Nike
sozusagen, ne? Ja. Es ist krass, aber wie gesagt, es gibt trotzdem meistens Schäden und also ich muss sagen, ich würde mich auf einem Segelboot, und nee, anders, auf der AIDA würde ich mich wesentlich sicherer fühlen als auf dem Segelboot unter Deck. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn man noch kleinere Boote anschaut, also so ein Fischkutterchen oder so ein Ruderboot, ja, das ist natürlich extremst gefährlich. Ja. Und da sollte man sofort irgendwie ans Ufer und raus und in ein festes Haus reingehen, weil das Problem ist, meistens regnet es ja dann auch. Man hockt dann da nass drin, das ganze Boot ist nass und Wasser leitet halt. Ich meine, das weiß man, ne? Und im nahen Umkreis des Einschlagpunkts, da herrscht halt einfach eine lebensgefährliche Spannung im Wasser, ne? Ich weiß nicht, hast du schon mal so ein Video gesehen? Der Blitz schlägt in den See ein oder ins Meer, ist egal. Und eine halbe Sekunde später machen alle Fische im Umkreis einen Salto, so tschack, haut's raus und sind tot.
Ja, ist heftig. Habe ich schon mal gesehen, ja.
Ja, also ich möchte da nicht im Wasser sein.
Ich will da auch nicht im Wasser sein. Das ist nicht toll.
Es gibt ja auch so Videos, so Blitzvideos, wo dann Leute so im Regen tanzen, tralala, und der andere ist noch daneben im Pool irgendwie so und dann fährt der Blitz in den Baum hinter denen ein und die sind total erschrocken und rennen davon, wo ich mir auch denke, so wie dumm kann man denn sein?
Ja.
Also nicht im Leben. Sobald ich weiß, hier ist ein Gewitter und in der Nähe hat man einen Blitz gesehen, dann bin ich in irgendeinem Haus.
Irgendwie schon, ja, das stimmt. Ich habe auch so einen Blitzzusammenschnitt gesehen.
Ja, das meine ich, ja.
Ja. Ja, also das hast du mir, glaube ich, geschickt. Oder viele von euch haben es auch geschickt.
Ah, okay.
So, hier, guck mal, also.
Schau mal, was ich gesehen habe.
Auf Instagram. In Bezug auf eine der letzten Folgen halt eben. Und es ist schon heftig, wie die Dinger da einschlagen.
Schon, ne?
Naja. Ja.
Wie gehen eins weiter? Julia schreibt uns: Hallo, was ist eigentlich, wenn der Personalausweis des Verstorbenen abgelaufen ist? Viele Grüße, Julia.
Nix, oder?
Ja, dann ist er erstmal abgelaufen. Nee, also es ist so, man benötigt ja zur Sterbefallbeurkundung auf dem zuständigen Standesamt diverse Unterlagen und unter anderem eben ja einen Personalausweis, aber letztendlich ja eine Meldebescheinigung. Also das Standesamt muss wissen, wo war diese Person gemeldet vom Wohnort her. Und man braucht dafür, oder man kann es quasi bezeugen mit einem gültigen Personalausweis. Wenn der aber abgelaufen ist, was tatsächlich bei älteren Leuten, die auch meinetwegen schon in einem Heim untergebracht sind, oft der Fall ist, dann genügt in den meisten Fällen eine Meldebescheinigung. Und Side Fact, was man auch noch wissen muss, wenn derjenige in der Stadt stirbt, wo er auch wohnt, dann ist es ja quasi das gleiche Amt, in Anführungszeichen, also Standesamt für die Sterbefallbeurkundung und Einwohnermeldeamt für die Meldung sozusagen.
Und die checken das dann intern.
Natürlich,
schon,
ja, die können das nachschauen und das war's dann. Also man kann jetzt die Frage nicht pauschal beantworten, aber so verfahren wir halt im Alltag dann, ne?
Die Alexandra Hohlfeld, die fragt: Mich würde mal interessieren, ob man die Knochen mitnehmen könnte. Ich weiß, das klingt komisch, aber ich kenne einen, der hat einen Totenschädel von einem Erdhaufen mitgenommen. Ist sowas verboten? Oder ist das dann immer noch Störung der Totenruhe? Also die... Erstmal, was hast du vor, Alexandra?
Genau.
Das ist jetzt so die erste Frage.
Willst du es nur wissen, oder?
Ja, und da kann ich auf jeden Fall sagen, tu es nicht, denn es ist natürlich strafbar. Also das fällt ganz klar unter hier unseren Lieblingsparagraphen. Gibt eigentlich fast nur ein Strafgesetzbuch 168. Ist der Paragraph Störung der Totenruhe.
Eben, weil die Totenruhe, die ist durch diesen Paragraphen wirklich bewusst geschützt, ja. Also aus moralischen Gründen, da geht es darum, dass man den Toten, wie es schon heißt eigentlich das Wort, die Ruhe auch gönnen will oder bewahren gönne will, ja. Ich gönne dir die Ruhe. Ich gönne dir die Totenruhe.
Ja, also, und es ist ja auch, also, das ist so das Einzige, was es gibt irgendwie, muss man schon auch sagen. Und die Knochen oder Verstorbene sind auch niemandem das Eigentum.
Richtig.
Oder auch, also auch die Überreste. Und also Knochen zählen auch nicht mehr als Leiche übrigens, ne?
Ja, das ist
sondern
klar.
Sondern nur, solange sie in ihren einzelnen Teilen erhalten ist. So war irgendwie, glaube ich, die Definition, hatte ich mal gelernt. Ich
genau
konnte es mal runterbeten, jetzt nicht mehr. Egal, aber das weiß ich noch. Auf jeden Fall darf man das natürlich auf keinen Fall machen. Das muss an Ort und Stelle bleiben. Und im Verantwortungsbereich des Friedhofträgers muss das schon eben weiterhin auch bleiben. Und ja.
Die kümmern sich halt letztendlich dann auch drum und die entscheiden, wie wird mit solchen Knochen verfahren, die ja halt auch manchmal in so einem Erdaushubhaufen neben dem Grab sind, ne? Wie schon vorhin erwähnt, in den meisten Fällen bei uns hier im Umkreis, da sagt der Friedhof, nee, das muss da drin bleiben und kommt auch wieder mit rein. Also so wird damit verfahren, ja.
Ja.
Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Da spielen aber sehr enge gesetzliche Gegebenheiten eine Rolle, beispielsweise bei einer Exhumierung.
Ja.
Also da macht man das ja. Da geht man an ein altes Grab hin, gräbt oder baggert es auf und alle Knochen und was man halt noch vom Verstorbenen so findet, dann nimmt man dann raus.
Ja, und das heißt also, falls sich das mal jemand gefragt hat, das heißt Exhumierung, weil für die lateinischen Leute unter euch, die Latein hatten, ex humus. Also Ex heißt aus und Humus heißt Erde. Weiß ja vielleicht auch nicht jeder, ne? Deswegen
richtig,
muss man
ja
schon mal sagen.
Luis, hau deinen raus hier.
Ey,
hast das große Latinum. Hast du eigentlich die 10. Klasse in Latein mit 4 bestanden?
Nee, ich hab's nicht mit 2 bestanden.
Mit 2? Ich wollte jetzt gerade angeben, so ich damals in der 10. eine 4 und damals hat man dafür das große Latinum
ich
bekommen.
Ich habe auch das große Latinum.
Also. Wir sind hochintelligent.
steht so irgendwie im Zeugnis drin. Dieses Zeugnis schließt das große Latinum irgendwie, keine Ahnung, mit ein.
Genau, stell dir vor, du bewirbst dich damit irgendwo und dann sagt so der Arbeitgeber so, ja und?
Genau, du bewirbst dich irgendwo. Kenntnisse, Doppelpunkt, großes Latinum mit 2.
Bravo, bravo.
Ja, aber naja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob die 2 immer heute immer noch so aktuell wäre, aber Latein, ich habe es eigentlich immer gehasst und ich muss aber sagen, in meiner Thanatoschule hat mir das schon einiges gebracht.
Das glaube ich.
Ja, also wirklich.
Hier die ganzen Arterien, Knochen,
Alter,
und so.
Und die Endungen auch, also wirklich die ganzen.
Weißt du noch alles?
Ich habe letztens mich gestern sogar mit meinem Kumpel, mit dem Alex drüber unterhalten, der studiert ja gerade Medizin, der will Rechtsmediziner werden. Und den könnten wir uns dann, wenn er Rechtsmediziner ist, laden wir ihn mal in einen Podcast ein.
Jede zweite Folge ist der Alex dann da.
Ja, und heute haben wir einen Experten für euch mit dabei.
Genau, als Dankeschön gibt es zur Bio- und Wurstsemmel.
Ja, Wurstsemmel ist krass. Und genau, mit dem habe ich mich gestern drüber unterhalten, ja. Um dann rauszufinden, war relativ spannend, dass ja doch noch relativ viel kleben geblieben ist, weil wir hatten uns so eine Aufgabe durchgedacht, und zwar musst du in der Einbalsamiererschule musst du so Aufgaben beschreiben wie, da steht dann, keine Ahnung, beschreiben Sie den Weg einer Einbalsamierungsflüssigkeit, wenn sie an der Arteria carotis communis dextra, also an der Halsschlagader, wo wir immer schneiden, eintritt bis zum Erreichen der rechten Fußarterie, also Arteria
dorsalis pedis. Ich erinnere mich, genau.
Kannst du den Weg noch?
Null.
Und dann musst du halt den Weg quasi beschreiben, den diese Flüssigkeit halt eben nimmt. Und dann habe ich mal versucht quasi und bin so den Dingens durchgegangen und hat relativ gut geklappt. Also ist doch noch irgendwie was kleben geblieben. Und gerade mit den ganzen Lateinendungen und sowas war ich schon sehr froh, dass ich dann das große Latinum noch mit in der Tasche hatte.
Also es hat sich gelohnt, das Büffel von damals. Ja. Aber nochmal zurück zu der Knochenentnahme, die ja wirklich strafbar auch ist, wie wir jetzt gehört haben. Höchststrafe. Wusstet ihr, dass man da maximal 3 Jahre lang ins Gefängnis gehen könnte, wenn man sowas macht?
Ja.
Das ist schon...
Das ist heftig.
Das ist eine Nummer.
Das ist eine Nummer, aber gleichzeitig ist es irgendwie auch keine Nummer, weil das Problem ist, wenn dann wirklich was Heftiges ist,
ja,
dann sind es halt nur 3 Jahre.
Also das ist richtig.
Es gab da halt auch Fälle, da hatte ich mich auch in einer der aktuellsten Folgen mit Philipp Fleiter, Verbrechen von nebenan, drüber unterhalten.
Wird die schon raus sein, wenn die Leute jetzt unseren Podcast hören?
Ja. Gerade dann wird die wahrscheinlich kommen, jetzt. Also so ungefähr. Genau. Und es ist so, dass da haben wir natürlich auch uns 2 Fälle angeschaut. Da verrate ich jetzt natürlich nicht zu viel, aber es geht auch eben um Verstorbene. Und da sind schlimme Dinge mit Verstorbenen selbst dann im Nachhinein, nach dem Tod noch passiert.
Ja.
Und die Taten waren wirklich brutal und ganz, ganz schlimm. Und ja, dann gab es halt maximal 3 Jahre für Störung der Totenruhe.
Das ist dann aber auch
und
wieder...
Und der Richter hat dann auch gesagt, so ey, hätte er irgendwie Diebstahl im Wert von so und so viel begangen, irgendwie, dann hätte es wahrscheinlich mehr gegeben, so nach dem
das
Motto.
Das ist schon wieder krass, ne? Also, ja. Aber gut auch der Punkt, weil da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Es spielen natürlich diverse Faktoren mit rein, ja? Es ist eben bis zu 3 Jahre. Es kommt darauf an, ist das vorsätzlich gemacht worden oder unwissend meinetwegen, ja?
Unwissend, ja.
Unwissend.
Also unwissend mal einen Schädel mitgenommen oder was?
Nee, wahrscheinlich, vielleicht eher so auch, also unwissend, also im Sinne von, das Mütterchen hat das Grab gepflegt und kommt dann irgendwie auf den Knochen und Mensch, den nehme ich jetzt als Andenken mit nach Hause, ja. Eben, war es als Andenken gedacht oder was war denn das Motiv? Oder sagt man so, nee, ich sammle hier solche Knochen und dann zerbreche ich die und schmeiß die irgendwo hin oder halt, ne?
Ja.
Und das spielt dann schon eine Rolle. Oder auch zum Beispiel, ob derjenige ein Ersttäter war oder ist.
Ja.
Ja?
Ja.
Und Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es ein Ersttäter war oder ist und die Knochen halt mitnimmt und meinetwegen unbedarft und hebt es zu Hause vielleicht auf als Andenken, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man nur eine Geldstrafe bekäme. Also es liegt ja im Ermessen dann des Gerichts.
Ich wollte gerade sagen, das kann man glaube ich nie so pauschal sagen, weil am Ende entscheidet das jemand anders. Sollte es zu so einem Fall halt irgendwie mal kommen, aber das wäre so unsere professionelle Einschätzung von der Seitenlinie.
Ja. Ich hatte ja einmal so eine Anfrage, das hatte ich aber auch schon mal erzählt, wo jemand gefragt hat, Mensch, Herr Bauer, können Sie mich nicht da mal was mitbringen? Ich brauch das irgendwie von so einer, von so einem Orden, für so einen Ritus
das
oder
hast
so.
Du mal erzählt. Hab ich erzählt,
ne? Boah, und dann habe ich aber auch gleich geblockt und also ist ein netter Mann, aber er hat gesagt so nein, bitte nicht, also mache ich auf keinen Fall. Und im Übrigen, genau, bei dem wäre so Unwissenheit gewesen. Der wusste das nicht. Ich habe ihn dann so aufgeklärt und dann war er völlig so, und dann war ihm völlig klar, nein, will er dann auch nicht. War nur so eine Idee, war nur so ein Gedanke. frag mal unseren Bestatter, der kann uns doch bestimmt einen Totenkopf mit.
Meine Güte, ja. Naja.
Okay, wir kommen zu unserer letzten Frage.
Ja.
Juli fragt, gibt es zum Beispiel auch Bestattungsberufe, bei denen man keine Verstorbenen versorgen muss, aber alles andere machen kann? Wie zum Beispiel Beerdigungen planen, Design von Material, Trauerbegleitung und so weiter.
Ja, Buchhaltung.
Also ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch.
Also ich habe mich da kurz reingedacht, um eigentlich sofort auch so sagen zu können, so ja, bei uns gäbe es da viele Jobs.
Genau, bei uns. Also ich glaube, es kommt auch immer ganz krass aufs Unternehmen an. Ne? Wie ist das Unternehmen aufgebaut? In manchen Unternehmen, da machen ja alle so ein bisschen alles oder eine Person macht den Fall von A bis Z, so übertrieben gesagt, durch. Aber ja, ich glaube, in vielen Unternehmen sind halt auch eben Teamstrukturen angewandt, so auch bei uns. Und da sind viele auch bei uns mit dem Team, die eigentlich fast nie wirklich einen Kontakt mit Verstorbenen haben.
Ja, es gibt auch, also meine Frau zum Beispiel, Nadine, macht die Buchhaltung, die ist wirklich den ganzen Tag beschäftigt, nur in der Datev rumzubuchen und Rechnungen zu schreiben. Dann rufen wieder Kunden an und fragen, ob sie die Rechnungen dann auf jemand anders umschreiben können, was dann immer nicht geht. Und also gibt es tausend Sachen. So, und Nadine, wie oft sieht die den Verstorbenen? Ich meine, die hat da kein Problem mit, aber.
Nee, natürlich, wenn sie dann mal runtergeht und irgendwie was braucht oder was weiß ich was, natürlich steht man dann mal in der Versorgung oder in der Abschiedslounge und dann liegt da jemand. Also das. Damit sollte man schon irgendwie umgehen können, auch wenn man nicht jeden Tag voll damit zu tun hat.
Ja.
Aber auf jeden Fall ist es schon so, dass auch gerade die ganze Büroarbeit, die auch unfassbar umfangreich ist, eigentlich mit dem verstorbenen Körper an sich erstmal nicht so viel zu tun hat.
Nee, gar nicht,
Und da sieht man dann auch nicht unbedingt jeden Tag
was. Ja, und Juli, du hattest ja auch gefragt, Beerdigungen planen, da gibt es bei uns auch so ein kleines Team an Leutchen, sag ich mal, die bereiten diese Beerdigungen vor, also die Deko tatsächlich, Kerzenbild oder wir haben so ein Screen, wo du Präsentationen und Bilder laufen lassen kannst und all die Sachen, ne? Und fahren das mit unserem Dekomobil, da haben wir extra so einen Transporter dann auf die Friedhöfe, dekorieren auf, bereiten es vor, betreuen dann die Familien auf dem Friedhof und kümmern sich danach auch um alles. Ja? Oder jetzt hier bei dem heißen Wetter nehmen sie Wasser für alle mit und Stehtische und so weiter. Also ist tatsächlich, ist schon auch eine anstrengende Arbeit teilweise, weil du ja bei Wind und Wetter draußen bist.
Ja.
Aber die, also die sehen ab und an mal einen Verstorbenen, weil es ist ja manchmal noch so gewünscht, dass der Sarg am Friedhof kurz vor der Beerdigung nochmal offen ist. Selten, ist selten. Aber manchmal.
Ja, kommt schon manchmal vor. Also, und dann muss man auch mal irgendwie die Handschuhe einstecken haben und dann vielleicht doch nochmal kurz den Kamm in die Hand zu nehmen. Ne?
Genau.
Oder die Kleidung
einmal zurecht. Die Hände nochmal zu falten.
Ja. Also sowas kann dann schon auch dazu gehören, aber jetzt in solchen Bereichen gar nicht primär. Ja.
Richtig.
Also ja, ist auf jeden Fall schon irgendwie möglich und die liebe Juli, die hat damit auch schon so langsam das Outro eingeläutet von unserer heutigen Folge.
Ja.
Außer dir fällt noch irgendein schlauer Spruch ein?
Nee, ausnahmsweise. Doch mal eine Zeit lang,
du wolltest immer so einen Witz zum Ende erzählen, weißt du?
Ja, genau. Ja.
Und?
Ja, ich habe noch einen. Weißt du, was lustig wäre?
Das gibt's nicht.
Doch. Weißt du, was lustig wäre?
Nee.
Wenn wir mit Nachname nicht Bauer, sondern Gstettner heißen
würden. Den hast du bestimmt schon mal
erzählt. Nein, habe ich nicht.
Das wäre jetzt richtig unangenehm, weil du musst dir vorstellen, die ganzen Hörerinnen und Hörer, die kennen gefühlt manche unsere Wörter alle auswendig.
Aber das wäre mir egal.
Okay, dann erzähl
dir. Dann sollen sie jetzt dann nicht über den Witz lachen, sondern über den vergesslichen Vater.
Ja, das ist auch gut.
Das ist auch easy. Also, wenn wir mit Nachname nicht Bauer, sondern Gstettner heißen würden, dann könnten wir uns überall vorstellen mit Gestatten, Bestatter, Gstettner.
Wie bist du da drauf gekommen
eigentlich? Ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal eine Freundin, da war ich vielleicht, wie alt war ich? 16, 17 rum, so, ne?
Ja.
Und
die hieß mit Nachnamen so?
Gstettner, nein, dieser Name. Dass
sie nur ihren Nachnamen annehmen müssten.
Genau. Nein, nein. Und ich habe mich mit ihrem Vater sehr gut verstanden. Das war der Norbert. Und der Norbert.
Der Norbert Gstettner?
Nein, nein. Und der Norbert, der hat immer gerne, wie ich jetzt auch, der war halt damals in meinem Alter, so Wortwitze gemacht. Oh. Ich glaube, Männer in unserem Alter, ich bin 47, die machen gerne so Witze. Und der hat sich das immer so ausgedacht. Ich glaube, der hat ihn erfunden.
Ach, der
irgendwann kam er so, ey Hannes, das wäre doch witzig, wenn du Gstettner heißen würdest. Und so, wieso? Ja, bestatter Gstettner.
Und fandest du das damals lustig?
Voll lustig, ja. Wahrscheinlich, das war für mich die Initialzündung für meine.
Hast du den mal wieder getroffen?
Lustig, ja, immer wieder, ja.
Weißt du das?
Nee, aber das nächste Mal werde ich.
Das gibt's nicht. Der hat einfach den Grundstein gelegt, Alter.
Ja, also Norbert, wenn du es hörst hier, danke für diesen Grundstein. Und
das gibt's
ihr
nicht.
Hübschen, ihr lieben Leute, nochmal eine kurze Ermahnung.
Ermahnung.
Lest schön das Buch. Nein, Spaß. Kleine Werbung nochmal. Das Buch von Luis ist super geworden. Und es gibt's bei eurem Buchhändler des Vertrauens oder der Händlerin des Vertrauens.
Definitiv. Und zwar freundlicherweise sogar in der Abteilung, wo die ganzen Spiegel-Bestseller rumliegen.
Ja.
Weil ist ja Spiegel-Bestseller geworden, hatten wir ja in der letzten Folge schon freudig verkündet und ja, freut mich immer noch sehr und ja, wenn euch das Thema grundsätzlich interessiert, dann seid ihr da auf jeden Fall, denke ich mal, gut mit dabei mit dem Buch und falls ihr euch das holt, dann wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß beim Lesen.
Bis dahin, bis in 14 Tagen. Wir hören uns.